Guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Ich war im Urlaub in einem weit entfernten Land. Und nach einer tiefen, gesammelten Andacht mit Freundinnen und Freunden vor Ort, saßen wir entspannt zusammen und sprachen über unsere geteilten Anliegen. Eine Freundin sagte, ich brauche keinen Klimatologen, der mir sagt, dass die Erde sich erwärmt. Ich kann mit meinen eigenen Augen sehen, wie die Gletscher hier verschwinden. Diese Aussage schockierte mich, weil sie die Aufgabe der Wissenschaft so gering schätzte. Tatsächlich ist es so, dass für etliche Jahre, während die Erde sich bereits erwärmte, die Gletscher zunächst wuchsen. Die Winter waren schneereicher, eine Folge der gestiegenen Niederschlagsmenge. Es war schwer zu glauben gewesen, dass die Erde wärmer wird. Erst die detaillierten, akkuraten Messungen und weltweiten Vergleiche zeigten und zeigen das ganze Bild. Unsere eigenen individuellen Beobachtungen und Erinnerungen sind häufig in enttäuschender Weise unzuverlässig. Als hätte Galilei nicht sein Leben riskiert, im Beharren darauf, dass die Erde um die Sonne kreist, sprechen wir noch immer, 400 Jahre später, von der Sonne, die am Morgen aufgeht und über den Horizont zieht und am Abend wieder untergeht. Denn das ist was, was wir sehen mit unseren eigenen Augen. Ich wollte mehr herausfinden über die historischen und aktuellen Berührungsflächen zwischen Quäkertum und Naturwissenschaft. Meine Suche war faszinierend und bereichernd. Ich bin so dankbar für die Diskussion in jener Andachtsgruppe und für die herzliche Aufnahme, die mein Ehemann Ernst und ich dort als Besucher erfuhren. Und ich bin auch sehr dankbar für die vielen, vielen Leute im In- und Ausland, die mich geholfen und unterstützt haben. Und besonders zu Esther, ich habe von Esther viel gelernt und sie hat immer gekämpft mit die sind alle Quäker und Scientists. Nein, ich muss Quäker und Quäkerinnen und Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen sagen. Ich würde manchmal vergessen, das alles zu sagen, aber ich habe riesen Respekt vor Quäkerinnen und Naturwissenschaftlerinnen. Während ich an dieser Vorlesung arbeitete, würde die Welt auch für uns im wohlhabenden Westen zunehmend zu einem Ort, der es uns schwer macht, uns zu Hause zu fühlen. Wir versuchen zu verstehen, wir suchen nach den angemessenen Antworten auf die aktuellen Probleme. Unsere Freundin aus Wien, Greta Scherer, schrieb 1979, wir interessieren uns für Abrüstung. Wir bemühen uns um ein gutes Zusammenleben verschiedener Nationalitäten. Wir untersuchen den sparsamen Verbrauch von Energie und vieles andere. Was aber sind die Zusammenhänge dieser Gebiete? Wie anders können wir sie erkennen als wieder durch Denken? Gott hat den Menschen Verstand gegeben und sie denken zu wenig. Ich glaube, Greta Scherer hat viel Zeit mit Denken verbracht. Sie schreibt, wir denken zu wenig. Lasst uns das Geschenk, das uns gegeben ist, nicht missachten, sondern nach dem Willen Gottes gebrauchen. Oder in den Worten von Papst Franziskus, jetzt in 2013, der Glaube hat keine Angst vor der Vernunft. Im Gegenteil, er sucht sie und vertraut ihr. Denn das Licht der Vernunft und das des Glaubens kommen beide von Gott, können daher einander nicht widersprechen. Ich möchte zunächst beschreiben, was damals mich, einen naturwissenschaftlich interessierten Teenager, dazu führte, Quäker-Mitglied zu werden. Ich beginne mit der Andachtsgruppe in Disley in der englischen Peak District, wo meine Eltern ab 1937 aktive Mitglieder waren. Ein Bild von Disley von der Andachtshaus ist draußen im Foyer. Das Andachtshaus in Disley war und ist immer noch als Andachtshaus ein ganz besonderer Ort, nicht nur für mich. Bevor es für unsere nüchternen Zwecke umgewandelt wurde, war das historische Gebäude ein Pub. Das heißt The Ring of Bells. Die Gruppe erwarb es 1940 und verbannte alle Spuren des Alkohols. Die Wirtshausschilder aber, die Bar und die Tabakgefäße blieben, zur großen Begeisterung der vielen Kinder, die zu Andacht kamen. Wir Kinder waren geliebt. Wir waren erst ernst genommen als Mitglieder der Gruppe. Aus den Beiträgen aus den Stille und im Kinderprogramm lernten wir sowohl über das Quäkertum als auch über das tägliche Leben in der weiteren Gemeinschaft. Die meisten Männer in der Gruppe arbeiteten in praktischen, technischen oder wissenschaftlichen Berufen. Ein Bäckermeister, der Postbote, Chemiker, Metallurg oder Chefingenieur in der Wasserwerke am Ort. Während längere Versammlungen werden für die Kinder Ausflüge organisiert. Wir besuchten die Wasserwerke, eine Feuerwache, und waren hinter den Kulissen im Naturkundemuseum in Manchester. Auf einer Weihnachtsfeier unterhielt uns unsere Chemiker mit einer bunten und lautstarken Tischvorführung chemischer Reaktionen. Ich stelle mich vor, hier in einem historischen Gebäude. Dahinter stand stets die Annahme, dass wir sowohl praktisches Wissen als auch religiöse Wurzeln brauchten, um eine bessere Welt zu schaffen. Denn 40er, 50er Jahre dachten die Leute viel an eine bessere Welt. Und ja, haben wir auch über Galileo Galilei gelernt. Und unsere Religion sollte vernünftig sein, aufgeklärt, rational. Wir erhielten regelmäßige Dosen Ratschläge und Fragen als Leitfäden für unser tägliches Leben. Eine Sünde war Aberglaubens. Unser Quäkerweg ist es ja, gemeinsam die göttliche Führung zu suchen, wodurch Aberglaube ausgeschlossen werden sollte. Genauso wie auch durch systematische naturwissenschaftliche Forschung. Dinge wie etwa Astrologie ernst zu nehmen, galt als unchristlich, unquäkerlich und schlimmer noch als Zeichen der Unwissenheit. Auch die Sakramente der regulären Kirchen mit Brot, Wasser und Wein werden uns als eine Form des Aberglaubens präsentiert. Gewiss, wir sollten anerkennen, dass die Quäker ihre eigene Form des heiligen Kommunions haben, in der Betrachtung des gesamten Lebens als Sakrament. Aber Symbole sollten für uns irrelevant sein. Alle diese ernsthafte Unterweisungen in Weisen der Quäker bedeutet aber nicht, dass wir nicht viele Möglichkeiten hatten, Spaß miteinander zu haben. Ich mochte die Andacht und das Treffen mit den anderen war ein zusätzlicher Reiz. Viele von uns sind noch immer eng befreundet, auch wenn nicht alle Mitglieder sind. Und das ist ein Geschenk, das wir machen an die Kinder, diese Freundschaft, die wir weitergeben können. Unsere Familie lebte in einem Nachbardorf von Disley, wo ich auch die winzige Dorfschule besuchte. Es hatte 24 Kinder, eine Lehrer, eine Lehrerin. Die meisten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler kamen von armen Höfen, auf denen erwartet wurde, dass sie mitarbeiteten. Der Schulalltag war so eine willkommene Abwechslung von der Arbeit. Unsere enthusiastische junge Lehrerin nahm uns, nachdem wir das notwendige Minimum an Lesen, Schreiben und Rechnen erledigt hatten, um in die Natur zu beachten, so draußen zu bestimmen, Dinge zu kartieren, Dinge zu Pläne zu machen, Statistik zu machen. Wir haben eine Menge gelernt und viel Spaß gehabt. Nicht sitzen bei der Schulbank. Wir wussten, hier ist Estes, wo die Kiebitze nisten. Wir wussten, wo die Bergfalschen blühen, wo man Kaulquappen finden kann. Der Großteil meines heutigen beschränkten Wissens über Vögel und Blumen erlangte ich in der Grundschule. Und nicht nur Wissen, sondern eine lebenslange Freude an der Schönheit der Natur. Albert Schweitzers Satz vor der Ehrfurcht vor dem Leben wurde in der Andacht zitiert. Er schien passend und zudem realistischer als die Forderung, wir sollten alle Tiere lieben. Wir kennen einen Wissenschaftler, der Nacktschnecken liebt. Ich teile diese Begeisterung nicht für Nacktschnecken, aber viele von uns. Von meinem 12. Lebensjahr an besuchte ich eine weiterführende Schule für Mädchen in der nächsten Stadt. Dort erwartete man von uns, dass wir entweder auf die Naturwissenschaften oder die Kunst spezialisierten. So musste ich mit 14 Jahren zwischen Chemie und Deutsch wählen. Als ich 16 war, hatte ich als Fächer nur noch Physik, Chemie, Zoologie und eine einzige Stunde englische Literatur. Wir verbrachten viele Stunden pro Woche mit praktischer Laborarbeit. Dabei unterhielten wir uns. Als eine der wenigen Quäkerinnen auf der Schule war ich stolz, als ich herausfand, dass auch berühmte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Quäker waren. Einige meiner Klassenkameradinnen waren erschüttert, als wir mehr über die Evolutionstheorie lernten. Frisch konfirmiert hielten sie es für Sünde, zu akzeptieren, dass Darwin recht hatte, nicht die Bibel. Sie wollten zu einer Kirche gehören, aber wie sollten die wahrhaftig das Glaubensbekenntnis aufsagen? Ich begriff, dass ich keine solchen Kompromisse bedürfte, um zu meiner Kirche zu gehören. Als die Ältesten mich mit 17 Jahren fragten, ob ich anstelle eines übergangsweisen Junior-Members ein volles und ganzes Mitglied werden wolle, sagte ich daher einfach ja. Ein Händeschütteln des Schreibers, eine Ausgabe von Christian Faith and Practice, wie es damals hieß, und ich war Mitglied. Immer noch. Da mein Vater im Ausschuss zur Revision unseres Buchs mitgearbeitet hatte, wusste ich bereits, dass Glaube und Wirken regelmäßig überarbeitet wird, um neuen Einsichten der neuen Generationen aufzunehmen. Ein Konzept, das viel Suchende zum Quäkertum führte. Ein solcher Suchende sprach einmal von seinen Entzücken über die viel zitierten Quäker-Ratschläge. Halte es für möglich, dass du dich irrst. Der genauso gut auf gute Wissenschaft anwendbar ist, wie auf unser religiöses Leben. Es gibt zwei von den Ratschlägen und Fragen, Nummer 7 und Nummer 17. Ich habe die außen an der Pinnwand gehängt. Die haben mich begleitet, diese zwei Fragen. Ich werde zurückkommen zu diesen zwei, aber das ist drin. Halte es für möglich, dass du dich irrst, der genauso gut auf gute Wissenschaft anwendbar ist, wie auf unser religiöses Leben. In jenen Sommer nahm ich teil an der Quäker Sommerschule in Genf. In den internationalen Institutionen, die wir dort besuchten, wurde immer wieder bekräftigt, dass die Probleme der Welt lösbar sind, sofern die Nationen zusammenarbeiteten, um die neuesten Technologien zu nutzen. Vieles schien möglich. Es war eine sehr optimistische Zeit. Wir wurden auch zum neu eingerichteten CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung geführt. Dieses ambitionierte Projekt hatte das Ziel zu zeigen, wie europäische Physikerinnen und Physiker gerade noch Feinde im Krieg wieder zusammenarbeiten können und Forschungen durchführen, die keine Nation alleine finanzieren. Unsere Quäker-Tutoren begrüßten dieses Projekt sehr. Und es hat sich gelohnt. CERN funktioniert. Und Wissenschaftler kommen zusammen und machen gute Wissenschaft. Wir sind oft skeptisch über große Projekte, aber es hat sich gelohnt. Zurück in der Schule schauten wir die erste Dokumentation über das DNA-Doppelhelix-Modell. Wir ahnten, dass das die Biologie revolutionieren, aber auch ethische Fragen aufwerfen würde. Ich begann zu verstehen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Verantwortung dafür übernehmen müssen, wie ihre Entdeckungen genutzt werden. Und zu Ostern lief unsere Jungfreunde-Gruppe mit tausenden anderen Menschen von Aldermaston nach London als Protest gegen Forschung an Atomwaffen. In 1960 begann ich das Studium der Biologie und Chemie an der Universität Bristol. Quäkerinnen und Quäker waren präsent unter den Studierenden und den Lehrenden. Die Mitglieder der Park Street Andachtsgruppe empfingen großzügig jedes Jahr aufs Neue die Studierenden. Jahr für Jahr boten sie Gastfreundschaft, Seelsorge und den Raum, den wir brauchten, um unsere Vorannahmen in Frage zu stellen, unsere Ideen auszuprobieren. Noch ein großes Geschenk von Quäker. Waren die lebendigen Organismen und biologische Systeme, denen ich begegnete, Beweis für die Existenz eines allmächtigen Schöpfergottes? Damals dachte ich das vermutlich. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber ich erlebe immer noch den Nervenkitzel, wenn ich eine Amöbe unter dem Mikroskop sehe. Oder ein Vogel, der ein Nest baut. Ein Fischschwarm in voller Aktion. Die wilden Narzissen in die Eifeltälern. Ich bin mir sicher, ich merke von euren Gesichtern, dass alle von uns dann und wann diesen Nervenkitzel, diese Wonne erleben. Was zu sagen, wow! Was Wunderbares, denn? Schrittweise kam ich zu der Einsicht, dass eine Karriere in der Forschung mit Spezialisierung auf kleine Bereiche nicht mein Weg war. Ich wollte anderen diesen Reiz und dieses Gefühl von Allverbundenheit vermitteln. Ich machte eine Ausbildung als Lehrerin. Dieser Beruf führte mich nach Sierra Leone, nach Yorkshire und nach Jamaika. Drei Kontinente. Ja. Ich unterrichtete Biologie und Naturwissenschaften an weiterführenden Schulen und an all diesen Orten fand ich aktive Quäkergruppen, Quäkergemeinschaften, die mich willkommen hießen. Und Jahre später, im Zuge meiner Reisen, traf ich Ernst Kreiser, einen Physiker, der als Radioastronom Teleskope in Chile besuchte. Er ist an alles schuld. Seit unserer Hochzeit in 76 leben wir größtenteils in der Nähe von Bonn, aber wir sind immer viel gereist, in radioastronomischen Angelegenheiten und um unsere weit verstreute Familie zu besuchen. Ich lebe ein aktives Quäkerleben und auch wenn ich nicht als Wissenschaftlerin arbeite, habe ich großartige Möglichkeiten, in Kontakt zu sein. Wir sind reich an internationalen Freundschaften mit Quäkerinnen und Quäkern, mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, mit Menschen, die weder noch sind und Menschen, die beides sind. Und lass uns jetzt einen Blick zurückwerfen und schauen, in welcher Weise einige Freundinnen und Freunde an der Naturwissenschaft teilhatten. Ich habe eine wunderbare, große, lange Liste von solchen Freundinnen und Freunden gefunden. Leider ist in so einem Vortrag kein Platz für, aber die haben mich wirklich inspiriert und es war sehr schwer, eine Auswahl picken. So. Aber erst der Umfeld, die Fürsten der frühen Freunde, hielten die Betätigung im Felde Naturwissenschaften nicht für mit dem Glauben vereinbar. Aber auch wenn George Fox fand, dass die wissenschaftliche Forschung von der Religion ablenke, war er doch eine sehr praktische Person. Er leitete Freunde in Pennsylvania darin an, ein Andachtshaus und eine Schule zu bauen, mit einem geschlossenen Garten, in dem alle möglichen Pflanzen den Jungen und Mädchen ermöglichen sollten, Kräuter und deren medizinischen Nutzen kennenzulernen. Und auch der Schulmeister Thomas Lawson riet 1618, dass Kinder darin unterrichtet werden sollten, die Natur zu lesen. William Penn aber beschäftigt sich nicht nur mit solchen praktischen Anwendbarkeiten. Für ihn war das Studium der Natur auch religiös erbaulich. Er war der Erste, der wirklich betont hatte, Religion hat was für uns. Ich glaube, er hatte Spaß daran, heute bei der bewegten Arbeit draußen Kinder in der Natur zu sehen. Es ist dann kein Wunder, dass in den folgenden Generationen, es gab eine beachtliche Anzahl Quäker, die in der Naturwissenschaft entweder als Hobby oder als Beruf tätig waren. Und von den Freundinnen und Freunden, die damals erstaunlich weite Reisen im Dienst der Botschaft des Quäkertums, hatten einige einen Blick für Pflanzen und Tiere, für klimatische Entscheidungen und Landformationen an Wegesrand. Sie erstellten genaue, ehrliche Aufzeichnungen und setzten sich so neue Maßstäbe für die Beobachtungswissenschaften. Die Quäker erlangten einen exzellenten Ruf, nicht nur im Sammeln, Identifizieren und Kultivieren von Pflanzen, sondern insbesondere auch für botanische Zeichnungen. Einer von meinen beliebtesten Zeichner ist der junge Sidney Parkinson. Ein Bild hängt auch da im Feuer, der sehr jung mit Captain Cook in der Südpazifik, als er war, da hatte als Job alles da zu zeichnen und malen. Und er starb sehr früh, aber hat eine riesen Ansammlung von schönen Bildern gemacht. Und die sollten nicht schön sein, die sollten akkurat. Gartenbau war immer eine gebilligte Tätigkeit für Quäker. Zunächst sollten die Gärten streng funktional sein, notwendige Nahrungs- und Heilmittel zu produzieren. Aber nach und nach fingen Quäker an, dekorative und interessante Pflanzen anzubauen. Dabei haben sie Geld verdient. Es gab viele so Anbauer in London in den 18. Jahrhundert. Die haben Pflanzen ausgetauscht mit Freunden, die mal Amerika-Reisen hatten. Das war sehr interessant. Zwischen den 18. und den 20. Jahrhundert haben Amateure und Profis aus vier Generationen der Familie Backhaus, der englische Quäkerfamilie Backhaus, viele verschiedene Sorten Narzissen gezüchtet. James Backhaus, der als Nutzpflanzengarten arbeitete, wurde 1813 von der Londoner Jahresversammlung delegiert, Australien zu besuchen und die Behandlung der Verurteilten und der Aborigines in der neuen Kolonie zu beobachten. Er verbrachte 6 Jahre dort, besuchte Gefängnisse, Aborigines-Dörfer, kritisiert in seinen Berichten die vorgefundenen Verhältnisse und machte Verbesserungsvorschläge. Und seine Gastgeber haben irgendwann geschrieben, das ist in die Australian Dictionary of Biography, seine warmherzige Art und sein gesunder Menschenverstand blieben seinen Gastgebern in guter Erinnerung. Als strenger Quäker mit einer bezeichnenden Schlichtheit in Kleidung, Rede und Beruf hatte er eine große Toleranz und die Fähigkeit, sich mit jedem Menschen anzufreunden, von den herrischen Gouverneuren bis zu den verwirrten Aborigines. Befreit von Überheblichkeit und äußerlichen Zeichen, sah er mit der Präzision eines Wissenschaftlers den inneren Kern wahrer Religiosität in heidnischen Hottentotten, australischen Aborigines und den Verurteilten in den Kolonien. Was für eine schöne Beschreibung von einem fricken Mensch. Wo auch immer seine Reisen ihn hinführten, war er auch missionarisch aktiv. Und erstaunlicherweise fand er immer auch Zeit für systematische Studien der lokalen Pflanzenwelt. Seine Pflanzensammlungen, später an die Kew Botanic Gardens in England übergeben, waren ein entscheidender Beitrag zum botanischen Wissen der Zeit. Und für die australischen Freunde ist die jährliche Backhaus-Vorlesung so wichtig wie die Carey-Vorlesung für uns. Diese weltumspannende Liste von Quaker Botanikern ist lang und führt bis in die Gegenwart. Aber dennoch ist jetzt die Zeit für Chemie. Viele von uns merken Chemie. Ich möchte hier von meiner Nachbarin erzählen, als ich vor mein Haus versuchte, endlich die Unkräuter von zwischen die Platten auszuzupfen, eine mühselige Arbeit, und kam meine liebe Nachbarin mit einer Flasche Essigessenz und sagte, das möchte ich empfehlen, das ist kein Chemie und das bringt die Pflanzen und Tiere weg. Ich hatte nicht gesagt, dass es eigentlich verboten ist, als Pflanzenschutzmittel Essig zu nutzen. Aber die Idee, es ist kein Chemie. Und diese Einstellung hat den Quaker John Dalton überrascht. John Daltons Porträt hängt auch draußen, an das Peter Leeming uns extra aus Kendall gebracht hat, als Geschenk. Dieser etwas streng aussehende Mann da. Nicht Peter Leeming, John Dalton. John Dalton erkannte, dass alle Substanzen letztlich aus Atomen bestehen, die in bestimmter Weise nach den gleichen einfachen Prinzipien kombiniert sind. Seine Erkenntnisse, die daltonischen Gesetze, bilden die Grundlage der Chemie als exakte Wissenschaft. Ich habe keinen Beleg gefunden, dass seine Wissenschaft sein Gottesbild beeinflusste. Aber es heißt, er habe sein Leben lang jeden Sonntag an mindestens einer Andacht teilgenommen. Er war 1766 in einer Quäkerfamilie auf dem Land geboren worden, besuchte eine kleine Dorfschule der Quäker. Mit 12 Jahren begann Dalton selbst zu unterrichten. Mit 12 Jahren. Zunächst an dieser Schule, dann in Kendall, wo auch Bilder sind, und danach am New College in Manchester. Dieses New College wurde nicht von der anglikanischen Staatskirche, sondern von religiösen Abweichlern geführt. Zu dieser Zeit war es Quäkern nicht möglich, in Oxford oder Cambridge zugelassen zu werden. Wohlhabende Quäker haben eher in Edinburgh oder in Leiden oder in Heidelberg studiert, wo die eine Menge gelernt haben. Das war ganz gut, aber Dalton ohne viel Geld, in Manchester, aber fand er die Möglichkeit zum naturwissenschaftlichen Experimentieren, auch im Publikum, um in Vorlesungen und Veröffentlichungen seine Ergebnisse zu diskutieren. Ihm wurden nach und nach akademischen Ehren aus ganz Europa eingetragen, von denen er einige ablehnte. Entsprechend seiner quäkerischen Abneigung gegenüber Titeln und bunten Talaren. Er war farbblind, so er hatte immer Angst, dass die Leute werden einen roten Talar um ihn hängen und das wäre nichts für Quäker. Es ist manchmal genannt auf Englisch die daltonische Sickness, Farbblindheit. Trotz zunehmender Berühmtheit behielt er seine schlichte Kleidung, schlichte Sprache und Art zu leben bei und war sich zeitlebens seiner Verpflichtungen als Mitglied bewusst. Als er endlich etwas Geld bekam, hat er eine große Spende von Mount Street Meeting House in Manchester gemacht. Aber alle versuchen, das Rampenlicht zu vermeiden. Zum Trotz werden der Trauerzug bei seiner Beerdigung von 40.000 Einwohnern Manchesters begleitet. Diese Stadt hat eine Tradition des Nonkonformismus, daher schon lange den Ruf unabhängigen Denkens. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass sich einige fortschrittliche Freunde, vergleichsweise jung, 1895 diese Stadt aussuchten, um eine Konferenz zu organisieren. Nach mehreren Jahrzehnten stillen Quäkertums, in denen sich zunehmend Dogmen und eine Abhängigkeit von der Bibel als Quelle ultimativer Wahrheit entwickelt hatten, nahmen 1300 Menschen an der Konferenz teil. In den Vorträgen wurde aufgerufen, Liberale zu werden, eine Quäkerbewegung zu formen, die dem 20. Jahrhundert entsprechen sollte. Diese visionären Freunde, sogar ein paar Freundinnen waren dabei, sprachen für die Idee der andauernden und fortgesetzten Offenbarung, vergrößern Akzeptanz der Methoden, Erkenntnisse der Wissenschaft, entschließlich die Theorien von Darwin, für eine Religion, die eine Sache der Erfahrung ist und nicht Dogmas. In den Jahren danach kam es zu einer wahren Quäker-Renaissance. Viele neue Mitglieder, einer davon war mein Großvater. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Mitglieder als Quäker geboren, aber in der jüngeren Vergangenheit haben immer mehr Mitglieder erst später selbst zum Quäkertum gefunden. Überrascht ist, dass einige, die nach einer Religion ohne Dogma gesucht hatten, auch von der naturwissenschaftlichen Forschung angezogen fühlten. Und die Beispiel hier ist Kathleen Lonsdale, aber ich will jetzt nicht über Kathleen sprechen, weil es gibt sehr schön in Quäker einen Artikel über Kathleen. Aber sie ist wirklich, es lohnt sich wirklich, mit Kathleens Leben auseinanderzusetzen. Sie war in der Röntgenkristallographie, aber ich will jetzt lieber über einen anderen Kristallographer. Das war die Spezialisierung von Karl Hermann, der unter den außergewöhnlich schwierigen Bedingungen des Nationalsozialismus in Deutschland arbeitete. Er wurde 1898 in eine protestantische Familie in Wesemünde geboren. Er studierte Physik, zunächst in München und dann in Göttingen. Dort arbeitete er mit einigen der größten Physiker seiner Zeit. Sein Doktorvater war Max Born, aber er hat auch Karl Barths theologische Vorlesungen besucht. In Stuttgart forschte er an Kristallstrukturen und in 1935 wurden seine bis heute benutzten internationalen Tabellen zu Kristallstrukturen veröffentlicht. Und die englische Version war herausgegeben von Kathleen Lonsdale, ein bisschen die Quäker Mafia. Sie waren befreundet. So. In 1935 wird er auch Mitglied in der religiösen Gesellschaft der Freunde. Vom Jahr 1932 an formulierte Karl und seine Quäker Ehefrau Eva ihre Opposition zur Nazi-Politik. Sie waren aktiv in der Mannheimer Gruppe, gehörte zu den 24 Vertrauensleuten, einem Netzwerk vertrauenswürdiger Freundinnen und Freunde, die jenen halfen, die Hilfe benötigten. Karl und Eva wurden später in Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt, weil sie viele Menschen halfen, das Land zu verlassen. Sie versteckten auch Juden in ihre eigene Wohnung und in 1943 wurden sie beide verhaftet. Karl wurde zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt, Eva zu 3. Während seiner Haftzeit setzte Karl seine Forschungen fort, aber nach ihrer Befreiung in 1945 halfen Karl und Eva mit der Kinderspeisung in Frankfurt Main bis Karl zum Physikdozenten in Darmstadt, danach zum Kristallographie-Professor in Marburg ernannt wurde. Dort arbeitete bis zum seinen Tod in 1961. In diesen letzten Lebensjahren waren Karl und Eva vielfältig involviert im Leben der Deutschen Jahresversammlung. Beim Wiederaufbau internationaler Beziehungen, im Bereich des christlichen Pazifismus. Wie viele Leute hier haben Karl und Eva erlebt? Dann, oh ja, prima. Dann. Und jetzt jemand, die noch lebt, aber ja, das, ich habe Ines Ebert lange als eine jener treuen Freundinnen und Freunde gekannt, die das Quäkertum in der DDR am Leben erhielten. Erst kürzlich erfuhr ich von ihrer Karriere als Physikerin. Ines wurde 31 in Dresden geboren. In den Kriegsjahren war ihr Schulbesuch zeitweise infolge von Bombenschäden unterbrochen. In 1949 wurde sie zum Studium der Physik an der Technischen Universität Dresden zugelassen, als einzige Frau unter 30 Studierenden. Aufbauende Studien an der Berliner Humboldt-Universität führte sie zum Doktortitel und eine Karriere auf dem Feld der Elektronenspinresonanz. Ihr Buch Kernresonanz im Festkörper erschien in 1966. Aber für die meisten von uns lohnt vermutlich die Lektüre ihrer 88-Carry-Vorlesung mehr. Sie sagt, es ist ein Licht in jedem Menschen. Und sie fordert uns auf, die Verantwortung anzunehmen, dieses Licht in uns und in unseren Mitmenschen zu erhalten. Ines wurde 69 Mitglied und war mehrere Jahre Schreiberin der Jahresversammlung der DDR, vertrat diese als Delegierte beim FWCC, agierte als Kontaktperson zwischen der Jahresversammlung und dem DDR-Stadtsekretär für Kirchenangelegenheiten. In ihrem Berufs- und ihrem Quäkerleben auch versuchte sie, wann immer möglich, den Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen auf beide Seiten des eigenen Vorhangs zu erhalten, was nicht immer einfach war und nicht ohne Konsequenzen war. Seit der Wiedervereinigung und dem Beginn ihres Ruhestands hat sie sich ganz der Aufrechterhaltung des Quäkerlebens in ihrem geliebten Dresden verschrieben, der Friedensarbeit, politischen Aktivität und eine Vielzahl von lokalen Projekten und Initiativen. Und Ines hat mich sehr unterstützt, diesen Vortrag zu machen. Es war ganz liebevoll, wie sie mal angerufen hat oder schöne Briefe auf eine alte Schreibmaschine getippt hatten, mich einige Ideen gegeben. Und ich habe jetzt erlebt in den letzten Wochen, dass es sie nicht so gut ging. So, ich hoffe, dass von uns aus eine Grüße an Ines kommt. Denn sie war für mich eine, das war für mich sehr schön, Ines zu erleben. Denn. Und ich möchte hoffentlich jetzt eine kleine Pause anzulegen mit etwas Musik, was bringt uns zu unserem nächsten Thema. Und wir gehen weiter zum Thema Gott im Universum. Und wir treffen da der Südafrikaner George Ellis, Kosmologe und Mathematiker, und der sehr bekannt ist in seinem Feld. Und nebenbei unterstützt er die Cape Town Youth Choir in Südafrika. Und die singen ein Lied über den Ursprung des Universums, In the Beginning. Und dieses Lied ist von der Johannesevangelium, Im Anfang war Gott. Und ich hoffe, bei diesem Lied könnt ihr ein bisschen so bewegen und vielleicht die Fenster aufmachen oder einfach aufstehen. Es ist ungefähr 3 Minuten dann. So, wenn unsere Technik, ja, in the beginning. Manchmal ist die Technik sehr nützlich, dass man sowas aus Südafrika hören kann. Ja, Gott im Universum. Ich schaute mir die Sehenswürdigkeiten von Venlo in den Niederlanden an. Es gibt Sehenswürdigkeiten da. Als ich in der Kirche St. Martin eine Reihe Bilder sah, heilige biblische Szenen und ein Wanderfalke, der sein Junge fütterte. Plötzlich bewegte sich der Falke. Wir begriffen, dass wir nicht auf ein Gemälde, sondern auf einen Bildschirm schauten, der einen Livestream vom Falkennest auf dem Kirchendach zeigte. Ich war begeistert, nicht nur von dem, was ich sah, sondern von der Idee, dass ein Falkennest heilig genug ist, um neben all den Kostbarkeiten in der Kirche ausgestellt zu werden. Das schien mir eine Weise zu symbolisieren, wie Religion und Naturwissenschaft nebeneinander existieren und sich gar gegenseitig bereichern können. Kleine Kinder verwirren uns manchmal mit ihren Fragen über Gott, wieso wir hier sind. Manche Menschen stellen solche Fragen noch als Erwachsene, widmen ihr Leben der Suche nach Antworten. Zwei heutige Freunde, die mehr als die meisten von uns über die möglichen Ursprünge und Dimensionen des Universums oder Universen wissen, sind die britische Astrophysikerin Jocelyn Bell Burnell, die viele von uns bekannt ist, und der südafrikanische Mathematiker und Kosmologe George Ellis. Beide haben diese Fragen ergründet, dabei die naturwissenschaftliche Perspektive mit der religiösen kombiniert. Basierend darauf, was wir heute über die Ursprünge des Schicksals des Universums wissen, findet es Jocelyn schwer zu glauben, dass es von einem liebenden Gott geplant und in Gang gesetzt worden sein könnte. Oder dass ein solcher Gott die Kontrolle habe, die Kräfte, Gesetze hinter den Phänomenen der Natur zu ändern. Aber von einer anderen Ebene der Wahrnehmung, jenseits der Naturgesetze, kann sie schreiben, ich weiß, dass es einen Gott gibt, einen liebenden Gott, der durch die Menschen wirkt, sie anregt und anstupst. Ein Gott der Inspiration, der Kreativität. Ein Gott, den wir sehen können in der Stille einer tiefen Quäkerandacht. George Ellis betont, dass Naturwissenschaft den physikalischen Kontext des Lebens, die Natur der physikalischen Kausalität entdecke. Das menschliche Leben aber sei mehr als physikalische Kausalität. Er erklärt, dass zwar verschiedene Modelle des Ursprungs des Universums entwickelt wurden, die Naturwissenschaft selbst aber nicht die Frage beantworten könne, ob das Universum intentional durch eine transzendente Kraft geschaffen würde oder nicht. Er fährt fort, wahre Spiritualität besteht darin, das integrale Ganze zu sehen. Dass die Naturwissenschaften und ihre Entdeckungen umfasst, aber auch die tiefen Einsichten der Ethik, der Ästhetik, der Bedeutung und sie alle auch basierend auf der Kraft der Liebe zu sehen. Und diese Kraft der Liebe ausdrückend. Die Naturwissenschaft kann einen gewichtigen Beitrag im Dienst dieser integralen Perspektive leisten, sollen aber nicht versuchen, sie zu ersetzen. Er schreibt von der Erfahrung einer moralischen Realität, in das Universum eingebettet ist. Eine Realität, die wir selbst entdecken können. Es beinhaltet die Bereitschaft, egoistisches Begehren aufzugeben, Opfer zu erbringen, um andere Willen für das Allgemeinwohl. Das klingt von George Ellis ziemlich theoretisch, ist schwer zu lesen. Er hat das alles in einem Backhaus-Vortrag in Australien gegeben und es ist wirklich interessant, aber schwierig auch in Englisch zu lesen. Man klingt theoretisch, aber er hat mitgemerkt, er weiß, wovon er spricht. Er hat mitgemerkt, die ganzen Umwandlungen in Südafrika und hat teilweise mitgestaltet. Und er weiß, wozu die Menschen fähig sind. Ich will einfach hier zurück zu James Naylor. Das ist fast ein Echo von James Naylor in 1659 in England. Nach der Erfahrung schlimmsten körperlichen und seelischen Leids. Und er sagte, es gibt einen Geist, den ich fühle. Denn es beglückt nicht, Böses zu tun, kein Unrecht zu recken. Er erduldet freudig alle Dinge, voller Hoffnung, schließlich doch das Seine zu finden. Das ist auf Englisch noch stärker. There is a spirit which I feel, which delights to do no evil. Und das ist, die drei sagen das gleich. Es ist sehr schön. Ein bisschen mehr über Rationalismus, die heutigen Argumente für die Überlegenheit des Rationalismus über Religion können zwingend erscheinen. Entsprechend gibt es die Tendenz der Spaltung in zwei verfeindete Lager. Besonders in den USA merkt man das. Es ist schwer für jeden vernünftig denkenden Menschen Gemeinsamkeiten mit religiöser Fundamentalismus zu finden. Die darauf bestehen, dass ihre heiligen Schriften wörtlich Wahrheit sind. Es ist gefährlich, wenn unverblümte Fundamentalisten behaupten, dass die Zukunft der Erde in Gottes Händen liegt, ganz unabhängig davon, was wir Menschen tun. Wenn solcher Glaube in der Politik überschreibt, kann er die Versuche, die dringendsten Probleme der Welt zu lösen, verzögern oder zunichte zu machen. Wir wissen das nur zu wohl. Aber naturwissenschaftlichen Anstrengungen und religiöse Überzeugungen umfassen ein breites Spektrum an Aktivitäten und Ansichten. Und wir Quäker können und sollten nach den Gemeinsamkeiten mit den religiösen und den rationalen Denken suchen. Ich bin ja ein bisschen nach vorne, weil die Zeit geht schnell voran. Das, was 11 Quäker Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wahrscheinlich schrieben, 300 Jahre später nach den Ursprüngen des Quäkertums, über Wissenschaft und Religion. Wissenschaft und Religion haben vieles gemeinsam. Sie sind Gemeinschaftsaktivitäten, beinhalten eine Suche nach einer größeren Wahrheit. Das Miteinanderteilen von Ideen ist für beide von grundlegender Bedeutung. Sowohl in der wissenschaftlichen wie in der religiösen Suche nach Wahrheit werden die Folgerungen derzeitiger Überzeugungen erforscht, um zu sehen, wohin sie führen. Glaube ist nicht nur eine sichere Felskante in einer unsicheren Wirklichkeit, sondern wegen dieses gemeinsamen Suchens nach der Wahrheit in Quäkerandachten. Entschuldigung. Dann könnt ihr lesen im grünen Buch dann dieser Spruch. So. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Dann. Aber jetzt über das heutige Gesellschaft, Naturwissenschaft, Quäkertum, Technik. Und wir alle wissen nur zu gut, dass die Erkenntnisse der Naturwissenschaft für das Gute oder für das Schlechte eingesetzt werden können. Ein für mich schockierendes Beispiel dafür aus diesem Jahr ist die vorsätzliche Manipulation der Regeln für den Ausstoß der Abgase aus Automotoren, die unsere Gesundheit, die Atmosphäre und das moralische Klima gefährdet. Ich bin immer noch sehr schockiert, dass Wissenschaftler sowas ihre Fähigkeiten genutzt haben, das zu tun. Aber auch gut gemeinte Versuche, Naturwissenschaft zum Nutzen der Menschheit einzusetzen, können auf lange Sicht und unerwünschten Ergebnissen führen. Es ist ernüchternd zu erfahren, dass die Quäker im 18. und 19. Jahrhundert infolge ihres Wunsches, die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern, stark involviert waren in die Industrialisierung Europas. Diese Industrialisierung erlaubte tatsächlich eine große Zahl von Menschen der ländlichen Armut zu entkommen, jeden Wohlstand zu erzeugen, von dem wir Westeuropäer noch heute profitieren. Und wir Quäker profitieren auch von den Quäker-industriellen Menschen im 18. und 19. Jahrhundert. Viele von uns streben aber heute einen Lebensstil an, der versucht, den verursachten Schaden an der Umwelt auszugleichen. Aber es ist illusorisch zu glauben, dass wir können ohne Technik leben. So was ist hier, ob ich das will oder nicht. Die meisten von unseren Aktivitäten sind jetzt von Technik abhängig. Und wir können das nicht entkommen. Und ich glaube, wir nutzen das. Wir nutzen die Vorteile von mit aller unserer Kommunikation, unserer Quäker. Und wir finden das ganz gut und ganz nützlich. Auch wenn wir das kritisieren. Ja, wenn wir die Vorteile von Technologie schätzen und nutzen, müssen sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen regelmäßig ihre Findungen und Entdeckungen vorwerfen lassen, die vielleicht menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzen oder in der Waffenindustrie genutzt werden oder was sonst, die nachhaltige, unnachhaltige Produktion unnutzer Waren zum Zwecke schnellen Gewinns. Wir sind umgeben von Dingen, die eigentlich, wir brauchen die nicht. Die sind nur da, Geld zu machen. Wer ist verantwortlich dafür, welche Entdeckungen gemacht werden und in welcher Weise diese eingesetzt werden? Zum Beispiel Drohnen können eingesetzt werden, um zu töten, aber auch als unersetzliche Helfer in Rettungseinsätzen. Wer entscheidet? Wir sollten uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Quirke und andere, ins Gedächtnis rufen, die einen feinen Sinn für ihre Verantwortung hatten, insbesondere im 20. Jahrhundert. Ein Beispiel hier ist Viktor Paschkis, 1898 in Wien geboren. Er musste in der Hitlerzeit Wien verlassen, bekam aber in 1938 als hochqualifizierter Ingenieur eine Professorenstelle an der Columbia University, USA. Eine von den Top-Jobs. Aber von Beginn an machte er klar, dass er nicht bereit wäre, an irgendeiner Form an der Waffenforschung beteiligt zu sein. Und das ist sehr schwer in eine Universität, wo teilweise Geld fließt von Militär in der Forschung. Aber er war ein sehr konsequenter Mensch. Er schlug eine Einladung aus, am Manhattan-Projekt mitzuarbeiten, der Entwicklung der Atombombe. Als diese Bombe tatsächlich eingesetzt wurde, war er zutiefst schockiert. Er gründete nachher die Society for Social Responsibility in Science. Diese betonte, dass jeder einzelne Forschende Verantwortung für die Konsequenzen der eigenen Arbeit übernehmen müsse. Nicht allgemein, die Wissenschaftler sollen verantwortlich sein, aber jeder einzelne die Entscheidungen nicht den Mächtigen überlassen sollte. Ich glaube, wenn man gut genug ist, kann man solche Dinge sagen und Leute hören. Aber man muss erst sehr gut sein. Die deutsche Sektion, die Gesellschaft für Verantwortung in der Wissenschaft, wurde in 1966 gegründet. In seinen letzten Lebensjahren reiste Viktor auch innerhalb Deutschlands, veröffentlichte ein Artikel in Quirke und gab Vorträge. Er blieb aber aktives Mitglied in Pennsylvania. Und wer hat Viktor erlebt? Ja, Leute hier. Aha. Max Born war kein Quirke-Mitglied, aber durch seine Quirke-Ehefrau Hedwig am Quirketum sehr verbunden. Besonders in Bad Pyrmont, wo sie am Schluss wohnten. Als er in 1954 den Physik-Nobelpreis erhalten hat, widmete er sein Leben an der Verbreitung der Warnung vor dem Atomkrieg. In einem Essay, die er in 1956 in der Zeitschrift der Deutschen Physikalischen Gesellschaft veröffentlichte, sind nicht nur harte Fakten dabei, sondern auch Quirke-Ansichten. Nachdem er die Gefahren der Atomwaffen dargelegt hat, erklärte er, dass Frieden durch ein bloßes Verbot an Waffen nicht erreicht werden könne. Wir können nur überleben, wir als die Menschheit, wir können nur überleben, wenn im internationalen Bereich Misstrauen ersetzt wird durch Verstehen, Eifersucht durch Hilfsbereitschaft und Hass durch Liebe. Und jetzt, heute, 60 Jahre später, der amerikanische Wissenschaftsautor John Horgan klagt, das war im Mai, dass heute, obwohl Kriege uns immer noch bedrohen, nur wenige der bedeutenden US-amerikanischen Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen ihre Stimme gegen die Militarisierung erheben. Es ist ziemlich still um diese Frage. Mehr um Klima und andere Sachen. Freundinnen und Freunde, die im Bereich der Naturwissenschaft oder Technik arbeiten, erfinden es manchmal als schwierig, ihre Arbeit und ihre Quäkerwerte zusammenzubringen. Eine unserer jüngeren Freundinnen, ziemlich bekannt, mit einem ingenieurwissenschaftlichen Diplom, um den dringenden Willen zu nachhaltigeren Lebensweisen beizutragen, begann ihr Berufsleben mit der Entwicklung so praktischer Geräte wie Kettensägen und Staubsaugen. Ja. Staubsauger tragen zur menschlichen Gesundheit und Wohlbefinden bei. Aber sie fragte, wer braucht alle 6 Monate ein neu entwickeltes Gerät? Alles wird ständig weiterentwickelt und billiger gemacht. Aber wie viele Staubsauger kann man ernsthaft verkaufen? Das klingt lustig, aber es war nicht das Problem. Das sind materielle Dinge. Glücklicherweise fand sie dann Arbeit in einer kleinen Firma, die innovative Wasserspeichersysteme herstellt und so wertvolle Ressourcen nicht verschwendet, sondern bewahrt. Ein anderer Freund fand die Arbeit als Biochemiker faszinierend, stellte sich aber mehr und mehr die Frage, ob diese sehr kostspielige Forschung überhaupt der Gesellschaft nützt. Die gewonnenen Erkenntnisse können vielleicht dazu dienen, Krankheiten zu heilen, unser Leben immer weiter zu verlängern. Doch hilft dies den Menschen unserer Zeit tatsächlich? Vor kurzem erzählte mir ein Physiker, der nichts mit Cricket zu tun hat, dass sein Team einen Sensor entwickelt habe, der bemerkenswertes Potenzial habe für den Einsatz in Forschung und Industrie. Er würde dann vom Militär kontaktiert, das bereit war, weitere Forschungen zu finanzieren. Seine jüngeren Kollegen standen der Aussicht auf größere finanzielle Sicherheit enthusiastisch gegenüber. Er war unglücklich, aber wollte sie nur ungern aufgrund seiner eigenen Skrupel enttäuschen. Weltweit finanziert die militärisch-industrielle Komplex so große Teile der wissenschaftlichen, auch der akademischen Forschung, direkt oder indirekt, es ist nicht immer leicht, sich der Mitwirkung zu entziehen. Und ich frage mich, ob diejenigen von uns, die nicht länger arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, bereit sind, denjenigen Freundinnen und Freunden zuzuhören, die vor schwierigen Karriereentscheidungen stehen, ihnen Ermutigung und Unterstützung anzubieten. Aber wir sollten nicht den Eindruck erwecken, ein Berufsweg in der Naturwissenschaft oder der Technologie sei nichts für Quäker. Schon unabhängig von der Anwendbarkeit kann solche Arbeit eine Quelle von Kreativität und Freude sein. Auf der praktischen Ebene gibt es keine Hoffnung, die drängendsten Probleme der Welt ohne wissenschaftliche Expertise lösen zu können. Wir möchten so dringend Schwerter zu Pflugscharen schmieden, aber dafür braucht es nicht nur guten Willen, sondern Expertenwissen. Und ich denke immer an die Worte von den amerikanischen Umweltschützer, ziemlich umstritten, aber bekannt, Stuart Brand. Er sagte, wir sind wie Götter. Wir müssen gut drin werden. Er sagt nicht, wir sind Götter, aber wir sind wie Götter. Wir müssen, die Welt zu retten, müssen wir gut sein. Vor einiger Zeit schockiert es mich zu hören, wie eine Freundin sagte, Quäker glauben nicht an Atomenergie oder Genmanipulation. Als wären das Glaubenssätze und nicht politische Positionen. Um in der Lage, relative Risiken und Vorteile der Nutzung und der Nichtnutzung dieser Technologien gegeneinander abzuwägen, müssen wir unsere Kenntnis der Fakten immer aktuell halten. Wie oft laden wir Quäker einen Experten oder Expertin ein, jemand mit dem neuesten Wissensstand, der oder die vielleicht eine andere Meinung hat als wir, um einfach in Ruhe miteinander zu sprechen. Wir laden oft Leute ein, die sagen, was wir hören wollen. Aber es ist manchmal gut, andere Meinungen zu hören. In kaum einem Forschungsfeld haben sich die Dinge schneller und besorgniserregender entwickelte als im Feld der Gentechnik. Anna Franziska Schröder schrieb 1997 für QCEA Biotechnologie in Ethik. Und viele von uns haben das gelesen und unsere Argumente darauf basiert. Aber das ist fast 20 Jahre her und es entwickelt sich so schnell alles. Die neuerdings entwickelte Technologien der Veränderung der DNA, das heißt Genomediting, sind so präzise, so bezahlbar und small scale, dass sie einige der Einwände gegen die frühen Technologie ausräumen. Hier könnte ein großes Potenzial liegen für die Nahrungsmittelproduktion, für bessere Erträge, geringeren Pestizideinsatz, auch für medizinische Anwendungen. Und es ist möglich, dass kleinere Länder und kleinere Betriebe das merken können, weil es ist nicht mehr so viel Geld wie früher benötigt. Aber das Potenzial für bewussten Missbrauch, sowie für gut gemeinte, aber fragwürdige Verbesserungen unserer genetischen Substanz, bleiben bestehen. Wer von uns hat das Wissen, um die rechtlichen und ethischen Fragen, die hiermit zusammenhängen, zu bedenken? Wir brauchen Leute, die wissen Dinge. Als Laien in angemessener Weise informiert zu bleiben, ist ein echtes Problem. Effektive Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit scheint lebensnotwendig. Politikerinnen und Politiker können politische Fragen nicht unbeantwortet lassen. Sie müssen so oder so abstimmen. In einer Demokratie müssen die Meinung derjenigen kennen, die sie vertreten. Da nur wenige von uns Expertinnen und Experten sind, müssen wir uns Hilfe holen, uns eine Meinung zu bilden. Ich hoffe, wir nutzen die Angebote des Quaker Council for European Affairs, QCEA, und Quaker United Nations Office, QUNO. Beide haben Erfahrung darin, relevanten Informationen zu zentralen Fragen zusammenzustellen, die Bereiche zu benennen, in denen wir aktiv werden können. Und ein solches Projekt, das uns hier in Bonn besonders am Herzen liegt, ist die stille Diplomatie, die QUNO in den Jahren vor der Pariser Weltklimakonferenz im Dezember 2015 ermöglichte. QUNO bringt noch immer Verhandelnden aus ganz verschiedenen Ländern zusammen, um bei der Bildung von Sachverstand zu helfen. Es unterstützt sie in der lebensnotwendigen Aufgabe, das Schicksal der Welt und die kommenden Generationen in den Fokus ihrer Arbeit zu stellen. QUNO bringt auch Vertreter der verschiedenen Religionen und Klimaforschende zu informellen Gesprächen zusammen. Die Forschenden werden ermutigt, in einfacher Sprache zu erklären, was passiert. Das ist oft eine Klage von normalen Menschen, die verstehen nicht, was die Wissenschaftler sagen. QUNO hat da interessante Ideen, wie Wissenschaftler die Sprache besser kommunizieren können. Und das Pariser, das ist gezeichnet von 195 Nationen, diese Klimaabkommen. Und wir sollen ein bisschen stolz sein, dass Quäkerinnen waren dabei, haben sehr mitgeholfen, diesen Prozess. Und zum Glück haben wir Lindsay Fielder-Cook irgendwo hier mit uns und sie wird heute Nachmittag einen Workshop dazu geben. Sehr interessant zu hören. Dann. Sie sagt auf Englisch, the critical work begins now. Und meine letzte von diesen tollen Freundinnen und Freundinnen ist Freundin Ursula Franklin, die im Frühjahr, als sie kanadische Freunde fragte, lebt sie noch? Oh, she's very much alive, sagte ein kanadischer Freund. Sie starb im Sommer jetzt mit 95, oder fast 95 Jahren. Sie kannte die Folgen davon, dass Menschen ihren Geist voreinander verschließen, nur zu gut. Sie wurde 1921 in München als Ursula Martius in eine deutsch-jüdische Familie geboren, erlebte die Schwierigkeit als Frau Physik zu studieren in kriegsgeschüttelten Berlin, nachdem sie und ihre Eltern Konzentrations- und Arbeitslager überlebt hatten, vollendete sie ihre Doktorarbeit und emigrierte in 1948 nach Kanada. Es folgte eine außergewöhnliche Karriere als Materialwissenschaftlerin an der Universität von Toronto, begleitet von umfangreichen Aktivitäten in Frieden, soziale Gerechtigkeit, Feminismus sowie Reflexionen über die Rolle von Technologie in der Gesellschaft. Durch den Pazifismus und durch ihren Ehemann Fred Franklin kam sie zum Quäkertum. Weil sie jetzt gestorben ist, gibt es eine Menge Informationen im Internet über Ursulas Leben und was sie geschrieben hat. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Eine praktische Folge ihres Wissens war es, dass in den frühen 60er Jahren als Ergebnis ihrer Initiative zur Forschung über die Anreicherung von radioaktivem Strontium-90 in den Zähnen von Kindern atmosphärische Atombombentests gestoppt werden. Ihr Sohn schreibt jetzt, those were my teeth. Also die eigenen Kinder die Zähne untersucht. Aber es hat erreicht, dass Atombombentests gestoppt werden, diese in der Atmosphäre. Einmal riet sie Frauen, die sich für Abrüstung einsetzen. Wir müssen sachkundig sein in politischen, technologischen und ökonomischen Fragen, damit uns niemand niederschreien kann. Sie empfiehlt allen, nicht nur den Quäkerinnen und Quäkern, die traditionelle Quäkerpraxis, sich zusammenzusetzen und gemeinsame Anliegen und schwierige Themen zu diskutieren. Ein Ziel von dieser Vorlesung war zu plädieren, dass wir neben all unseren anderen Anliegen Zeit und Energie investieren, uns naturwissenschaftlich zu bilden. Aber vermutlich ist das von vielen von uns einfach zu viel verlangt. Wir haben zu viele andere Sachen. Haben wir wirklich die Zeit, das Chemiewissen zu wiederholen, was wir in der Schule niemals richtig verstanden hatten? Und noch wichtiger, zu lernen, Risiken zu evaluieren, mit Statistiken umgehen zu können. Was doch so wichtig wäre, um zu verstehen, was Forschungsergebnisse wirklich bedeuten. Vermutlich wären unsere Energien besser genutzt, wenn wir sie einsetzen, um bessere Kommunikation zwischen allen Beteiligten voranzubringen. Ein Großteil der öffentlichen Debatte über die wichtigen Themen der Gegenwart findet auf einem schockierenden, groben Niveau statt. Mit Beteiligten, die zu punkten versuchen, indem sie einander niederschreien und die Sorgen der anderen Seite verhöhnen. Was können wir leisten? Hier kommt es, die Werbung. Unsere Ratschläge und Fragen, besonders Nummer 7 und Nummer 17, sind noch immer ausgesprochen relevant. Und sie werden es verdienen, allgemein bekannter zu sein. Dasselbe gilt für unsere Erfahrung mit Formen des Gesprächs aus der Stille und des kreativen Zuhörens. Und schließlich, der Quäker Ökonom, Philosoph und Intellektuelle Kenneth Boulding schrieb vor 50 Jahren über den Wandel der Menschheit von einer landwirtschaftlichen zu einer industriellen Gattung. Er argumentierte, dass ein nachhaltige Zukunft unzählige soziale Erfindungen brauche, von einer neuen Ästhetik bis zu besseren Methoden zur Konfliktbearbeitung. Er schrieb, die unvollendeten Aufgaben dieses Wandels sind so umfangreich, dass fast jeder und jede eine Rolle in diesem Prozess spielen wird. Das ist jetzt vor 50 Jahren beschrieben, aber ich glaube es hat noch Wirkung. Das bedeutet, dass wir alle, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler oder nicht, in diesen Prozess eingebunden sind. Die zwei Fragen. Fragen sind hier, aber ich werde euch jetzt nicht mehr strapazieren mit Lesung, oder? Ist das? Oder will? Okay, Nummer 7. Sei dir bewusst, dass der Geist Gottes in normalem Tun und Handeln und den Erfahrungen deines täglichen Lebens wirksam ist. Geistiges Lernen geschieht ein Leben lang und oft auf unerwartete Weise. Inspiration kann uns überall begegnen, in der Natur, in der Wissenschaft, in der Kunst, in unserer Arbeit, durch unsere Freundschaften, in unserer Trauer und unserer Freude. Bist du offen für neues Licht, von welcher Quelle auch immer es kommen mag? Näherst du dich neue Ideen mit unvoreingenommener Urteilskraft? Und Nummer 17, achtest du das von Gott in jedem, selbst wenn es auf ungewohnte Weise zum Ausdruck kommt oder schwer erkennbar ist? Jeder von uns hat seine besondere Erfahrung von Gott und jeder muss den Weg finden, diese treu zu sein. Wenn Worte dir fremd oder beunruhigend erscheinen, versuche zu ergründen, woher sie kommen, wodurch sie das Leben anderer bereichert haben. Höre geduldig zu und versuche zu erkennen, welche Wahrheit die Meinungen anderer für dich haben können. Vermeide verletzende Kritik und herausfordernde Sprache. Lass dich durch die Kraft deiner Überzeugung nicht dazu verführen, Aussagen oder Vorwürfe zu machen, die ungerecht oder unwahr sind. Halte es für möglich, dass du dich irrst.